hat es ein bisschen rausgehört, fast Musterländle zum Thema Bürgerbeteiligung. Baden-Württemberg haben aber auch den Bogen ja schon bis Brunsbüttel hochgeschlagen, also den Blick geweitet. Jetzt möchten wir den noch etwas mehr weiten und aus der baden-württembergischen Landespolitik mal so in die wissenschaftliche Vogelperspektive gehen. Und dazu haben wir Frau Professor Dr. Heike Walk eingeladen. Sie lehrt und forscht an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Zudem ist sie im Vorstand des Vereins für Protest- und Bewegungsforschung. Sie ist aktiv im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und Mitherausgeberin der Buchreihe Bürgerschaft, Bürgergesellschaft und Demokratie. Frau Walk stellt gleich die Frage, bürgerschaftliches Engagement, ist das die Voraussetzung für eine lebendige und demokratische Gesellschaft? Dazu bringt sie, denke ich, ganz schön viel mit aus der Forschung zum Thema Nachhaltigkeit. Drei Beispiele. Ein Forschungsprojekt heißt Menschen in sozialen Transformationen am Beispiel der Energiewende. Dann gibt es da die solidarische Stadt, genossenschaftliche Handlungsmöglichkeiten in Zeiten des Klimawandels und auch wieder passend zum Nachhaltigkeitsdialog hier Energieregion Lausitz, neue Impulse für die Akzeptanz und Nutzung erneuerbarer Energien. Sie knüpft also an Herrn Untersteller und weitet den Blick. Herzlich willkommen, Frau Professor Walk.
Ja, herzlichen Dank, Herr Kühl, für diese nette Einführung und herzlichen Dank, Herr Umweltminister und Frau Hiller, für die Einladung auf diese wunderbare Insel Mainau, wo ich tatsächlich noch nie in meinem Leben war. Ich muss gestehen, es gibt durchaus einige geografische Lagen in Deutschland, die eine große Attraktivität haben, wenn ich Ihnen auch Eberswalde und die Uckermark als touristisches Ziel sehr empfehlen kann. Die beiden Regionen sind vielleicht auch die beiden Orte, auch hinsichtlich des bürgerschaftlichen Engagements, des Vergleichs des bürgerschaftlichen Engagements ganz interessant. Aber darauf können wir vielleicht gleich in der Diskussion nochmal eingehen. Der Titel weist darauf hin, dass ich in meinem Beitrag einen etwas allgemeineren Blick einnehme, allgemeinere Überlegungen zum bürgerschaftlichen Engagement vorstellen möchte. Und dazu würde ich Ihnen gerne zum einen Ergebnisse des zweiten Engagementberichts der Bundesregierung vorstellen und auch nochmal auf die Ergebnisse des letzten Freiwilligenberichts, Freiwilligen Surveys eingehen. Was ist eigentlich eine lebendige und demokratische Gesellschaft? Wenn wir auf unsere Geschichte zurückblicken, dann haben wir einige Hochphasen, aber auch einige Tiefphasen, die noch gar nicht so lange zurückliegen. Zwei Weltkriege, die menschenverachtende Diktatur des Nationalsozialismus, des Kommunismus, die Teilung in zwei deutsche Staaten, Ereignisse weisen auf ein sehr düsteres, wenig lebendiges Bild hin, die uns auch deutlich vor Augen führen, welch hoher Wert mit unserer gegenwärtigen demokratischen Kultur verbunden ist. Wir haben aber glücklicherweise in unserer deutschen Geschichte auch viele Beispiele, wo Bürgerinnen und Bürger eine sehr aktive Rolle eingenommen haben und sehr viel Mut bewiesen haben im Kampf um eine Demokratie. Hier hat natürlich die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, in der ehemaligen DDR, die gerade auch die zur Wiederbelebung des Zivilgesellschaftsdiskurses in Westeuropa beigetragen hat, eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Es gibt aber auch jüngere Beispiele zivilgesellschaftlichen Engagements, die als Symbole für eine lebendige demokratische Gesellschaft stehen, zum Beispiel die Katastrophenhilfe in den überfluteten Gebieten der neuen Bundesländer. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an die Hochwasserkatastrophe 2014. Oder aber die Flüchtlingshilfe für Migrantinnen und Migranten, die viele Verwaltungen vor dem Kollaps bewahrt hat. Sie sehen schon bei diesen wenigen Beispielen, dass bürgerschaftliches Engagement sehr vielfältig und sehr bunt ist. Es gibt soziales Engagement, es gibt politisches Engagement oder aber kulturelles Engagement. Es gibt vielfältigste Formen. Darauf geht Herr Kammlage gleich auch noch näher ein. Ich möchte in meinem Beitrag zunächst den Begriff des Bürgerengagements näher beleuchten. Mit diesem Begriff wird ein sehr buntes Spektrum von zum Teil sehr unterschiedlichen Akteuren umschrieben. Hier zu zählen NGOs, Stiftungen, Genossenschaften, Vereine und so weiter. Der zweite Engagementbericht der Bundesregierung hat für diese Vielfalt sogenannte Spannungsachsen. Wenn das weitergehen würde, könnte ich Ihnen die Spannungsachsen zeigen. Spannungsachsen ausgearbeitet, die sozusagen versucht, die unterschiedlichen Charakteristika des bürgerschaftlichen Engagements zu beschreiben. Da gibt es zum einen die Freiwilligenarbeit und Mitsprache, das heißt auf der einen Seite die Freiwilligenarbeit im Sinne des praktischen Tuns, zum Beispiel im Sport, in der Kultur, in der Umwelt. Auf der anderen Seite die konkrete Mitsprache, also ein Engagement mit dem Ziel, mitzuentscheiden in Aushandlungsprozessen oder in Parteien, in politischen Ämtern. Auf der anderen Seite, die zweite Spannungsachse, liegt zwischen Bewahrung und Innovation. Das heißt einerseits die Bewahrung kultureller Orientierungen, die die örtliche Gesellschaft, die lokale Gesellschaft prägen. Andererseits ein Wandel durch Aufbruchs- und Reformbewegungen sowie wirklich Utopien gesellschaftlicher Veränderung. Die dritte Spannungsachse, die im Engagement beschrieben wird, liegt zwischen dem Wir für andere und Wir für uns. Das heißt also einerseits die Integration und Teilhabe für Menschen, das heißt ein Brücken bauen, was im Englischen oft auch mit Bridging beschrieben wird, und andererseits ein Engagement, das sich wesentlich auf die Förderung und Interessen der eigenen Gruppe bezieht. Ja, im Englischen ist der Begriff Bonding dafür häufig verwendet worden. Mit der Spannungsachse zwischen Geselligkeit und Zweckorientierung ist gemeint, dass das soziale Miteinander und die Pflege von Kontakten einerseits einem bestimmten Zweck gegenübersteht, der mit dem Engagement verbunden wird, und andererseits eher auf Geselligkeit und Nachbarschaftshilfe angelegt ist. Und die letzte Spannungsachse zwischen selbst und professionell organisiertem Handeln zielt darauf ab, dass der Schwerpunkt des Engagements einerseits auf Selbstorganisation und gemeinschaftlicher Kooperation liegen kann und andererseits eben in sehr professionalisierten Organisationen, in denen die Engagierten dann auch sehr professionelle Strukturen aufbauen. Ja, und zwischen diesen unterschiedlichen Spannungsachsen finden sich zahlreiche Mischformen. Sie sehen aber, wie vielfältig und bunt auch dieses Spektrum sein kann. Und entsprechend bunt sind natürlich auch die Engagierten. um Ihnen einen Überblick über die engagierten Bürgerinnen und Bürger zu geben, möchte ich Ihnen nur die wichtigsten Ergebnisse des Freiwilligen-Surveys vorstellen. Schon seit Mitte der 90er Jahre werden regelmäßig alle 5 Jahre Befragungen, Zufallsbefragungen unter den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland durchgeführt. Viele von Ihnen kennen die Ergebnisse. Und aufgrund der knappen Zeit stelle ich Ihnen jetzt wirklich nur die sozusagen erstgenannten Ergebnisse vor. Sie sehen, der Anteil der freiwillig engagierten Menschen in Deutschland ist in den letzten 2 Jahrzehnten angestiegen. Laut der letzten Umfrage sind 43% aller Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren in Deutschland engagiert. Im Vergleich zu 1999, also als die erste Befragung durchgeführt wurde, ein sehr viel höherer Anteil. Damals waren es nur 34% oder 34%. Und in der nächsten Tabelle sehen Sie die Engagierten nach Geschlechter und Altersgruppen aufgeteilt. Hier gibt es mit 45,7% einen leicht höheren Anteil von Männern. Frauen haben einen Anteil von 41,5%. Und der Blick auf die Altersgruppen rechts zeigt, dass der höhere Anteil von Engagierten in der Gruppe der 30 bis 29-Jährigen zu finden ist. Wenn wir auf die untere Tabelle blicken, so sehen wir die Anteile nach Bildungsgruppen aufgeteilt, was gerade auch vielleicht für die weitere Diskussion heute eine wichtige Information ist. Es zeigt sich, dass gerade die Bevölkerungsgruppen, darauf haben Sie, Herr Minister, eben auch schon hingewiesen sind, dass gerade die Bevölkerungsgruppen mit einer höheren Bildung stärker engagiert sind. Ja, warum zeige ich Ihnen diese Zahlen und was hat Bürgerengagement eigentlich mit Nachhaltigkeit zu tun? Es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Bürgerbeteiligung beziehungsweise einer demokratischen und lebendigen Zivilgesellschaft und Nachhaltigkeit. Und diesen Zusammenhang erkennen wir sehr schnell, wenn wir uns beispielsweise die im Nachhaltigkeitsbereich erfolgreichen Städte anschauen. Freiburg, Heidelberg, Stuttgart mittlerweile, Freiberg in Sachsen, um mal eine Stadt aus dem Osten zu nennen. Diese Städte sind nicht nur nachhaltig sehr erfolgreich, sondern können auch auf eine sehr aktive Zivilgesellschaft in der Geschichte, die lange zurückliegt, zum Teil zurückblicken. Aber nicht nur auf der kommunalen Ebene, sondern auch auf der internationalen und nationalen Ebene sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen die wesentlichen Treiber für Nachhaltigkeit gewesen und sind es immer noch. Deshalb wurden sie auch in vielen internationalen Abkommen, gerade in den UN-Abkommen, als wichtige Akteure genannt. Sie finden beispielsweise Hinweise auf die zentrale Funktion der Zivilgesellschaft im Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, der 1987 schon veröffentlicht wurde, und auch in der Agenda 21, die auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 verabschiedet wurde. Und auch auf nationaler Ebene wurde einer der wichtigsten Impulse für Nachhaltigkeit von zivilgesellschaftlichen Gruppen vorgelegt. Eine der zentralen Studien auf nationaler Ebene, einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch, war die Studie Zukunftsfähiges Deutschland, die von Miserior und dem BUND erarbeitet und dem Wuppertal-Institut für Umwelt, Energie und Klima in Auftrag gegeben wurde. Und diese Studie entwickelte sich wirklich in Deutschland zu einem der wichtigsten Impulsgeber für das Thema Nachhaltigkeit. Und parallel und infolge dieser Initiativen wurden in den 90er Jahren dann auch in den Kommunen sogenannte Agenda 21-Prozesse initiiert, die auf Kooperation und Vernetzung der Kommunalverwaltung mit der Zivilgesellschaft angelegt waren. Einige von Ihnen haben vielleicht schon in diesen Agenda-Prozessen auch mitgewirkt und erinnern sich an die unterschiedlichen Projekte und Prozesse. Die Bodenseeregion und Konstanz war bzw. ist, wenn ich die Informationen richtig interpretiere, die mir vorliegen, eine Region gewesen, die sehr aktiv in diesen Agenda-Prozessen war. So, der Grund für den Erfolg von nachhaltigen Städten liegt also zum einen an einer sehr aktiven Zivilgesellschaft und zum anderen, das möchte ich noch mal betonen, an einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft. Das heißt, eine transparente und ernst gemeinte, das haben Sie, Herr Minister, eben auch angesprochen, eine ernst gemeinte Beteiligung muss auch den Eigenwert einer lebendigen Zivilgesellschaft anerkennen. Von Seiten der Verwaltung wird gerade dieser Eigenwert häufig nicht anerkannt. Hier geht es oft eher um eine zusätzliche Akzeptanz, die eingesammelt werden soll. Aber sobald die Initiativen ihre eigenen Ideen vorbringen und auch mitentscheiden wollen, endet die Kooperation von Seiten der Verwaltung häufig. Bei uns in Brandenburg wurde beispielsweise kurzerhand der Nachhaltigkeitsrat wieder abgeschafft, als er nicht die Position der Landesregierung vertrat. Das geht auch. Ich glaube, das läuft hier in Baden-Württemberg aber anders und dafür sind auch Sie mitverantwortlich. Mit anderen Worten, es ist also gar nicht so üblich, dass die Themen bürgerschaftliches Engagement und Nachhaltigkeit prominent besetzt sind und auch wirklich ernsthaft umgesetzt werden. Vielen Dank.